Christian Mann. Schach. Die Welt auf 64 Feldern. Schach ist keineswegs nur ein Brettspiel unter vielen. Etwas an ihm fasziniert die Menschheit seit Jahrhunderten. Während sich Mythen um seinen Ursprung ranken, haben sich Wissenschaftler, Künstler und Feldherren in seinen Bann schlagen lassen. So auch Napoleon, der seine Generäle im Schachspiel ausbilden ließ, um sie die Kriegskunst zu lehren. Heute ist Schach ein globales Phänomen, dem bei Weltmeisterschaften Millionen Fans begeistert zusehen. Und wer die Schachkrone erspielen kann, wird gefeiert wie ein Popstar. Wer hätte gedacht, dass ein paar weiße und schwarze Figürchen die Welt so in Aufregung versetzen? Diese Blinks zeigen dir, was es damit auf sich hat und warum Schach nicht nur die Königin der Spiele, sondern auch eine echte Sportart ist. Blink Nummer 1. Seit über 100 Jahren ist Schach ein internationaler Spitzensport mit spektakulären Finalspielen. Brettspiele gibt es zahllose, aber nur eines davon wird auch das königliche Spiel genannt. Schach fasziniert und begeistert die Menschen seit Jahrhunderten und lässt Spieler in den Kampf um die Krone der 32 Figuren auf 64 schwarzen und weißen Feldern ziehen. Reisen wir zurück zu einem ganz besonderen Kampf ins Berlin des Jahres 1910. Im Hotel de Rome steht am 10. Februar die letzte, alles entscheidende Partie der Weltmeisterschaft im Schach an. Das Duell wird zwischen dem deutschen Weltmeister Dr. Emanuel Lasker und dem Österreicher Karl Schlechter ausgefochten. Die Spannung liegt spürbar in der Luft. Die ganze Schachwelt schaut den Kontrahenten zu. Jeder Zug wird per Telegraph nach Wien übermittelt, sodass man auch dort mitfiebern kann. Karl Schlechter geht mit einer Führung von 5:4 Punkten in das letzte Spiel. Einen Punkt gibt es für einen Sieg, einen halben für Remis und 0 Punkte für eine Niederlage. Für Schlechter hätte es also ausgereicht, Remis zu spielen, um Lasker den Titel abzujagen. Im 39. Zug kann Schlechter das Remis fast erzwingen. Er steht ganz knapp vor seinem Triumph. Doch plötzlich begeht er einen schweren, unerklärlichen Fehler und verliert. Ein einziger falscher Zug ruiniert seine Partie und seinen Traum vom Titel. Ein Zug, der Schachgeschichte schrieb. Im November 2016, also ein gutes Jahrhundert später, steigt die Spannung in New York, wo sich der norwegische Titelverteidiger Magnus Carlsen und sein russischer Gegenspieler Sergei Kajakin beim Weltmeisterschaftsfinale gegenüber sitzen. Diesmal verfolgen Millionen Schachfans aus der ganzen Welt das Match live im Internet. Nach 12 aufreibenden Partien ist der Punktestand immer noch ausgeglichen. Um eine Entscheidung zu erzwingen, müssen sich die Kontrahenten nun im Schnellschach messen. Hier behält Carlsen schließlich die Nerven und gewinnt. Seine finalen Züge zum Schachmatt kannten die mitlaufenden Computer und Live-Kommentatoren schon, bevor er sie aufs Brett brachte. Große Finalspiele im Schach sind heutzutage Medienspektakel. Dabei war Schach schon immer mehr als ein Denksport. Als zur Zeit des Kalten Krieges 1972 der US-Amerikaner Bobby Fischer und der Russe Boris Spassky aufeinandertrafen, war das Duell zugleich der Kampf der Supermächte. USA gegen UdSSR. Zur Freude der Amerikaner ging der Starspieler Fischer als Sieger hervor. Wie kann es sein, dass einem Spiel solche Bedeutung beigemessen wird? Schach symbolisiert die Kraft des menschlichen Geistes. Große Schachspieler können tausende Stellungen aus dem Kopf abrufen und komplexe Zugfolgen in Sekunden berechnen und vorhersagen. Als Schachfan erlebt man also das menschliche Gehirn an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit. Entsprechend diesen Spitzenleistungen ist Schach heute ein in Ligen organisierter Sport, hinter dem eine ganze Wissenschaft steht. Etliche Regalmeter wurden allein zu speziellen Eröffnungsvarianten geschrieben. In den folgenden Blinks geht es allerdings weniger um die haarigen Details einer Eröffnung, als vielmehr um die faszinierende Geschichte und Kultur des Schachs. Blink Nummer 2. Schach wurde zuerst in Indien bekannt und gelangte über Persien im Mittelalter nach Europa. Vor langer, langer Zeit herrschte in Indien der Tyrann Shiram, grausam über seine Untertanen. Ein weiser Brahmane wollte ihn eines Besseren belehren und erfand dafür das Schachspiel. Denn im Schach ist der König zwar die zentrale Figur, aber er ist auch vollkommen abhängig vom Zusammenspiel aller anderen Figuren. Der Tyrann Shiram verstand die Lektion des Brahman und gewährte ihm zum Dank einen Wunsch. Der weise Brahmane blieb scheinbar bescheiden. Er wolle bloß ein Weizenkorn für das erste Feld eines Schachbretts, zwei weitere für das nächste, vier für das dritte, acht für das vierte und so weiter. Der König lachte und gewährte den Wunsch mit leichter Hand. Zu spät verstand er, dass alle Kornspeicher im Land nicht reichen würden, um den Wunsch zu erfüllen. Ähnliche Legenden über die Geburt des Schachspiels finden sich auch in der persischen, arabischen und europäischen Literatur. Denn das Schachspiel ist viele Jahrhunderte alt und sein genauer Ursprung ist nicht bekannt. Gesichert ist allerdings, dass sich Schach spätestens im 6. Jahrhundert in Indien großer Beliebtheit erfreute. Damals entsprachen die Figuren auf dem Brett Einheiten der indischen Armee. Die Türme waren Streitwagen, die Läufer Elefanten, die Springer Reiter und die Bauern Fußsoldaten. Auf abstrahierte Weise stellte Schach also den Kampf zweier Armeen dar. Um das Jahr 600 verbreitete sich das Spiel dann in Persien. Die persischen Einflüsse lassen sich heute noch erkennen. So ist Schach das persische Wort für König und Roch das Wort für Turm, das sich im Englischen Rook bzw. in der Rochade wiederfindet. Im Mittelalter fand das Spiel schließlich seinen Weg nach Europa. Anfangs diskutierten die christlichen Konzile noch, ob das Spiel nicht vom rechten Glauben abbringe und verboten werden sollte. In einigen Orden und Klöstern wurde das Verbot sogar erlassen. Spätestens im Spätmittelalter gab es dann jedoch kein Halten mehr und Schach wurde ungeheuer populär. Damals änderten sich die Regeln auch zur heutigen Form. Der Doppelschritt des Bauern aus der Grundstellung wurde eingeführt und der Läufer darf seitdem über das ganze Feld statt nur über zwei Felder ziehen. Für lange Zeit blieb das Spiel den Aristokraten vorbehalten. Erst im 18. Jahrhundert wurde es im aufstrebenden Bürgertum beliebt. Im 19. Jahrhundert verbreitete es sich schließlich auch in der Arbeiterklasse. Tageszeitungen schrieben über das Spiel und spezielle Schachzeitungen wurden gegründet. Heute hat Schach Fans auf der ganzen Welt und in allen Altersklassen. Blink Nummer 3. Schach ist tief in Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur verwurzelt. Wie wir gesehen haben, spielt Schach schon lange eine wichtige Rolle in der menschlichen Kultur. So verwundert es nicht, dass sein Einfluss in den verschiedensten Bereichen zu entdecken ist. Beispiele dafür sind die zahlreichen Begriffe in der deutschen Sprache, die dem Spiel entlehnt sind. Bei einem Wechsel des Personals in Wirtschaft oder Politik wird oft von einer Rochade gesprochen und bei stockenden oder festgefahrenen Verhandlungen ist häufig von einer Hängepartie oder einer Pattsituation die Rede. Gerät ein Minister durch einen Konflikt in Zugzwang, wird der am besten durch einen cleveren Schachzug gelöst. Über das Vokabular hinaus hat Schach in der Politik eine lange Tradition. Napoleon sah darin eine gute Übung für den Krieg und verglich fähige Generäle mit gewieften Schachspielern. Auch Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der USA, lobte das Spiel in seinem Essay »Die Sittlichkeit des Schachspiels« dafür, dass es Umsicht, Weitsicht und Vorsicht fördere. In der Pädagogik wird Schach ebenfalls geschätzt, da es analytische Fähigkeiten und spielerisches Miteinander fördert. An vielen Schulen wird es heute unterrichtet, in Russland teils sogar als Pflichtfach. Bei all seiner kulturellen Bedeutung scheint es kaum überraschend, dass Schach zum immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO zählt. Durch seine Komplexität ist Schach nicht zuletzt auch für die Wissenschaft interessant. Mathematiker zerbrechen sich zum Beispiel über das sogenannte Damenproblem den Kopf, bei dem 8 Damen so auf dem Spielbrett positioniert werden sollen, dass sie einander nicht schlagen können. Auch Kulturwissenschaftler forschen zum Schach und seiner Geschichte. In der Renaissance etwa setzte sich die Regel durch, dass die Dame beliebig weit ziehen darf, statt nur auf ein angrenzendes Feld. Der erweiterte Radius der Dame wird mit dem erweiterten Horizont des Menschen nach der Entdeckung Amerikas und dem Seeweg nach Indien in Verbindung gebracht. Und in der akribischen Planfindung, der die sowjetischen Spieler viel Gewicht beimaßen, wurde der Einfluss auf die Planwirtschaft ausgemacht. Die Symbolik des Schachspiels erregte auch das Interesse der Psychoanalyse. Nach ihrer Interpretation erblickten Knaben im verletzlichen König den eigenen Penis, den es zu behüten gilt. Ein Matt im Spiel war somit gleichbedeutend mit dem Verlust der Männlichkeit. Natürlich taucht das Schachspiel auch in der Kunst immer wieder auf. Sehr bekannt ist Stefan Zweigs Schachnovelle von 1941, in der die Psychen zweier sich duellierender Schachgenies ausgeleuchtet werden. Wobei einer von ihnen eine Schachvergiftung erleidet und dem Wahn verfällt. Im Film Das siebente Siegel von 1957 ließ Ingmar Bergman den Kampf von Gut gegen Böse symbolisch am Schachbrett austragen. Und im James-Bond-Film Liebesgrüße aus Moskau aus den 60er Jahren ist der Bösewicht ein kühl agierender Schachspieler. Von der Sprache über Schule, Wissenschaft und Kunst durchdringt das Schachspiel unsere Kultur und ist im Alltag so omnipräsent. Blink Nummer 4. Die Charaktere der Weltmeister schreiben die Geschichte des Schachs. Schach ist schon lange ein Wettkampfsport. Das historisch erste internationale Schachturnier gewann 1851 der Deutsche Adolf Andersen. Der erste Weltmeistertitel wurde 1886 an den Österreicher Wilhelm Steinitz vergeben. Steinitz entstammte einer Prager Schneiderfamilie und hatte bereits 1866, 20 Jahre vor seinem Titel, Andersen in einem Wettkampf besiegt und galt seitdem als weltweit stärkster Spieler. 1894 musste Steinitz die Schachkrone wiederum an Emanuel Lasker abtreten, einen Mathematiker, Philosophen und Freund Albert Einsteins. Lasker ist der einzige Schachweltmeister, den Deutschland je hervorgebracht hat. Er verteidigte den Titel in einem bis heute ungebrochenen Rekord 27 Jahre lang bis 1921. In jenem Jahr wurde er in Havanna von dem Kubaner José Raúl Capablanca bezwungen, der zwischen 1916 und 1924 kein einziges Duell verlor. Offiziell legitimiert wurde der Weltmeistertitel 1924 durch die Gründung des Weltschachverbandes Fédération Internationale des Échecs in Paris. Nachdem durch den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg keine internationalen Wettbewerbe geführt wurden, errang 1948 der Russe Michail Botvinnik den ersten Titel nach dem Krieg. Mit seinem Sieg läutete er eine Phase der russischen Dominanz im Schach ein. Der frisch gekürte Weltmeister gründete nämlich die Botvinnik-Schachschule in seiner sowjetischen Heimat. Aus ihr sollte eine beeindruckende Zahl an Weltmeistern hervorgehen. Sie hießen Wassili Smyslov, Michael Thal, Tigran Petrosyan und Boris Spassky. Zwischen 1948 und 1993 absolvierten sogar alle Weltmeister ihre Ausbildung auf einer sowjetischen Schachschule. Mit nur einer Ausnahme, dem US-Amerikaner Bobby Fischer. Fischer war die Verkörperung des genialen und zugleich wahnsinnigen Schachspielers. Das erwähnte legendäre Spiel 1972 in Reykjavik, das als Duell der Blockmächte stilisiert wurde, sollte seine letzte offizielle Turnierpartie werden. Nach diesem Höhepunkt in der Schachgeschichte brach die Ära der 3K an. Kortschnoi, Karpow und Kasparow. Die beiden letzteren traten 1984 im Kampf um den Titel gegeneinander an. Diese wahre Hängepartie von 5 Monaten und fast 50 Spielen ohne Entscheidung erschöpfte Karpow schließlich so sehr, dass er ins Krankenhaus eingeliefert und das Duell abgebrochen werden musste. Erst bei der Wiederholung im September setzte sich Kasparow durch und wurde Weltmeister. Seit 2013 dominiert ein besonders junges Schachgenie die Weltspitze, der Norweger Magnus Carlsen. Er wurde 1990 geboren und hat seit 2013 dank seiner überragenden Vielseitigkeit, endlosen Geduld, tödlichen Präzision und körperlichen Fitness jede Weltmeisterschaft für sich entschieden. Blink Nummer 5. Schach ist heute ein großer Wettkampfsport, doch um die Bezeichnung Sport wird noch immer gestritten. Die Debatte um die Sportlichkeit des Schachs ist uralt. Für Laien haben die Turniere auf den ersten Blick wenig mit Sport zu tun. Die Spieler sitzen stundenlang herum, trinken Tee, starren Löcher in die Luft und zirkeln kunstvoll die eroberten Figuren durch die Finger. Ist Schach also wirklich Sport? Dazu muss man natürlich erst einmal festlegen, was einen Sport definiert. 3 Merkmale werden häufig genannt: körperliche Bewegung, Wettkampfcharakter und Chancengleichheit. Zugegeben, bei der körperlichen Bewegung sieht es erstmal schlecht aus. Wobei lange Wettkämpfe auch körperlich sehr belastend und physisch fitte Spieler oft im Vorteil sind. Das 2. Merkmal, den Wettkampfcharakter, erfüllt Schach hingegen auf ganzer Linie. Über Sieg und Niederlage entscheiden allein die Züge der Kontrahenten. Weder Jury noch Punktrichter sind hier nötig. Genauso klar ist die Chancengleichheit. Die Spieler sind während einer Partie allein auf sich und ihre Fähigkeiten gestellt, während beispielsweise im Motor- oder Skisport auch die Qualität der Ausrüstung ein entscheidender Faktor ist. Zudem spielen Schachspieler wie viele andere Sportlerinnen auf Zeit. So sind im Wettkampfschach 100 Minuten Bedenkzeit für die ersten 40 Züge üblich. Danach sind es noch 50 Minuten bis zum Ende der Partie und pro Zug kommen noch einmal 30 Sekunden dazu. Richtig rasant wird es im Schnell- oder Blitzschach, wo sich die Bedenkzeiten deutlich verkürzen. Es gibt also gute Gründe, Schach als Wettkampfsport zu verstehen. Und wie in anderen Sportarten auch, brauchen sich Spitzenspieler, um ihren Lebensunterhalt keine Sorgen zu machen. Weltmeister wie Magnus Carlsen oder sein indischer Vorgänger Vishwanathan Anand wurden durch Schach sogar reich. Bei der Weltmeisterschaft 2018 erspielte Carlsen 1 Million Euro Preisgeld. Hinzu kommen noch gut vergütete Werbeverträge dank ihrem Status als nationale Sporthelden. Unterhalb der Spitze wird es jedoch schnell schwierig. Schach eignet sich nur mäßig als massentauglicher Fernsehsport. Einige Großmeister können noch mit Schachbüchern und Kursen, der Arbeit als Sekundant und Einnahmen aus Turniergeldern ihren Lebensunterhalt bestreiten. Für viele ist es sogar eine willkommene Abwechslung, denn das Training findet hauptsächlich allein statt. Dann werden Eröffnungen und Endspielvarianten studiert und die Schachdatenbanken gewälzt, in denen die Partien des Gegners gespeichert sind. Aber welche Fähigkeiten braucht ein Spieler eigentlich, um so weit zu kommen? Blink Nummer 6. Gute Schachspieler haben eine hohe Elo-Zahl. Dafür müssen Wissen, Intuition und Rechnen ineinandergreifen. Fast alle Sportarten führen eine Weltrangliste mit ihren besten Spielerinnen und Spielern, sei es im Fußball, Golf oder Tennis. Und so auch im Schach. Sortiert wird hier nach einer einzigen Zahl, der Elo-Zahl. Ihr Name geht zurück auf den ungarisch-amerikanischen Statistiker Arpad Elo. Sein System, um die aktuelle Spielstärke eines Spielers zu quantifizieren, hat sich weltweit durchgesetzt. In internationalen Turnieren trägt heute jeder Spieler eine Elo-Zahl, wobei Neulinge mit einem niedrigen Wert einsteigen und darauf hinarbeiten, ihn zu erhöhen. Die Elo-Zahl ist nämlich die wichtigste Angabe auf der Schachvisitenkarte. Besonders für Profis steht und fällt ihre Karriere mit der Elo-Zahl. Von ihr sind Antrittsgelder, Honorare und der Anspruch auf bestimmte Titel abhängig. Großmeister etwa darf sich nennen, wer eine Turnierleistung von 2600 Elo-Punkten erreicht. Und ganz oben auf der Elo-Leiter steht, Stand Oktober 2019, der Weltmeister Magnus Carlsen mit einem Wert von 2876. Um eine höhere Zahl und damit höhere Ränge in der Schachwelt zu erklimmen, brauchen Schachprofis drei Fähigkeiten. Wissen, Rechnen und ein gutes Gespür. Wissen muss ein Spieler zum Beispiel, wann eine Stellung im Endspiel noch Gewinnchancen hat, wann sie Remis und wann verloren ist. Zum Standardrepertoire gehören auch eine ganze Reihe Regeln wie Doppelbauern zu vermeiden oder der Spruch »Springer am Rand bringt Kummer und Schand«. Solche Weisheiten gelten jedoch nicht in jeder Stellung. Auch das Rechnen ist eine Fähigkeit, an der Profispieler beständig arbeiten müssen. Konkrete Zugfolgen müssen vorausberechnet werden, um so verschiedene Varianten einschätzen zu können. Schnell wird es aber auch für einen Rechenmeister unmöglich, alle Züge in ihrer Komplexität zu durchschauen. Deshalb müssen sich gute Spieler auch auf ihr Gespür verlassen können. Sie müssen fühlen, ob ihre Figuren gut positioniert sind, wann ihre Stellung in Gefahr und ob die Zeit für den Königsangriff gekommen ist. Diese Intuition geht so weit, dass selbst Groß- und Weltmeister ihre Züge oft nicht durchweg rational begründen können. Blink Nummer 7. Im Schach sind Frauen bis heute unterrepräsentiert, wobei Computer sowieso schon besser spielen als Menschen. Vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen. In unserem Streifzug durch die Welt des Schachs wurde bis jetzt noch keine einzige Frau erwähnt. Noch nie gab es eine Schachweltmeisterin, und auch im Jahr 2019 sind Frauen im Wettkampfschach nur selten vertreten. Wie männlich geprägt Schach ist, erkennt man schon an den Titeln. Großmeister ist ein rein männlicher Titel. Die Entsprechung für Frauen heißt Frauengroßmeisterin und erfordert eine um 200 Punkte niedrigere Elo-Zahl. Trotzdem können Frauen bei entsprechender Elo-Zahl auch den Großmeistertitel der Männer tragen. Leider ist das jedoch nur selten der Fall. Im März 2019 belegten die drei besten Spielerinnen der Welt die Plätze 87, 317 und 385 der Weltrangliste. Dass sich so wenige Frauen an der Spitze finden, ist reine Statistik. Es spielen einfach allgemein viel weniger Frauen Schach. Bösen Zungen, die eine genetische Veranlagung für das Schachspiel und das taktische Denken bei Männern vermuten, kann damit getrost der Wind aus den Segeln genommen werden. Ein herausragendes Beispiel für eine Spitzenspielerin ist die Ungarin Judit Polgár. Sie ist die bislang beste Schachspielerin der Geschichte, seit 2014 jedoch nicht mehr professionell tätig. Es gibt aber Nachwuchstalente wie die 1994 geborene Chinesin Hu Yifan, die mehrfach den Weltmeistertitel der Frauen holte und mit nur 14 Jahren den Großmeistertitel erspielte. Während sich mehr Frauen dem Schachsport zuwenden und ihren männlichen Kollegen Konkurrenz machen, ist ein anderes Duell längst entschieden. Einem Computer kann der Mensch heute nichts mehr entgegensetzen. Für Informatiker ist das Schachspiel nämlich das perfekte Versuchslabor für künstliche Intelligenz. Computer werden hier nicht nur gegen menschliche Spieler selbst ins Feld geschickt, sondern treten bereits seit 1974 in Computerweltmeisterschaften selbst gegeneinander an. Dass es ein Computer mit einem Weltmeister aus Fleisch und Blut aufnehmen konnte, dauerte noch bis ins Jahr 1997. Das Duell zwischen dem damaligen Weltmeister Garry Kasparov und dem IBM-Schachcomputer Deep Blue wurde das erste Mal 1996 ausgetragen. Damals gewann Kasparov in 6 Partien noch 4:2. Ein Jahr später musste sich Kasparov gegen die verbesserte Software geschlagen geben. 2006 versuchte es der Weltmeister Kramnik nochmal gegen den Computer Fritz, doch auch er verlor. Spätestens seit 2017 ist aller menschlicher Schachschweiß vergebene Mühe. Google-Programmierer haben damals das selbstlernende System AlphaZero geschaffen, das als völliger Anfänger begann, doch in wenigen Stunden, in denen es Millionen Partien gegen sich selbst spielte, zum mächtigsten Schachcomputer der Welt wurde und Jahrhunderte der Schachentwicklung durchlief. Schachmatt-Mensch. Die Kernaussage dieser Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass Schach die Menschheit seit Jahrhunderten fasziniert. Das Spiel hat in Sprache, Politik und Kultur seine Spuren hinterlassen. Als Wettkampfsport begeistert es Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt. Es symbolisiert die Kraft des menschlichen Geistes und zeigt dessen Grenzen auf. Heute kann es kein Mensch mehr mit einem Schachcomputer aufnehmen. Das waren die Blinks zu Schach von Christian Mann. Vielen Dank fürs Zuhören.